Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher und Zuhörer, wir sind mitten im Buch Exodus angekommen und ich freue mich, dass wir heute die Plagen betrachten und was wir auch daraus lernen können. Ich bin hier mit Heinz Scheidinger, Jutta Sikora und David Thiel. Ich bin Luise Schneeweiß und wir wollen unser Gespräch mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir davon profitieren können, von all den Geschichten, die in der Bibel stehen. Und auch wenn Plagen so ein scheinbar auch negatives Thema sind, wollen wir doch für uns einen Segen daraus ziehen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Gedanken hier leitest und dass jeder etwas mitnehmen kann. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Ja, wir wollen gleich zur Sache kommen. Allerdings nicht mit der ersten Plage, sondern mit einer Vorplage oder irgendwie einer Ausgangssituation. Und das ist in 2. Mose 7. Und wir lesen dort die Verse 8 bis 13. 2. Mose 7, Verse 8 bis 13. Jutta, könntest du da mal lesen?
Ja. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Wenn der Pharao zu euch sagen wird, weist euch aus durch ein Wunder, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn hin vor dem Pharao, dass er zur Schlange werde. Und da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen, und er ward zur Schlange. Da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen, und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Ein jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt, und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte.
Mhm. Es liest sich schon wie eine der Plagen, obwohl es noch nicht die erste Plage ist. Meine Frage ist, warum wohl wählte jetzt Gott dieses Zeichen mit der Schlange? Was drückt diese Situation hier aus?
Ja, also die Schlange, die hat ja im Pentateuch eine gewisse Tradition. Mhm. Nicht, also das geht ja schon los in der Geschichte der Versuchung im Garten Eden bis hin zur Wüste, wo die Schlangen kommen und das Volk Israel plagen und dann Mose diese eherne Schlange errichten muss. Das hat ja alles schwere Bedeutung. Und hier ist es einfach ein Zeichen, dass der Stab sozusagen zur Schlange wird. Und was mich hier am meisten interessiert, ist, wie die Ägypter das machen, dass sie das auch machen. Ob das eine Art Hypnose war oder ob sie Schlangen in der Hand hatten, die sich dann bewegten. Faszinierend ist jedenfalls, dass der Stab Aarons die anderen Schlangen verschlang. Nicht? Der Stab Aarons heißt es ja. Aarons Stab verschlang ihre.
Der auch dann noch seine Geschichte hat, ja, ja. Der Stab Aarons. Ja? Genau. Wenn 4. Mose kommen diese Symbole alle nochmal.
Mhm. Ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass der Pharao auch oben auf seiner Krone oder seinem Haupt ja auch ein Schlangensymbol hatte. Und Schlange ist auch eigentlich was für Gottheit. Mhm. Und ich glaube, da war auch noch die, der Gedanke bei den Ägyptern, vor allen Dingen beim Pharao, dass die Schlange ihn dann auch ins Totenreich geleiten wird.
Genau.
Das ist auch noch ein Aspekt. Ich glaube, die
da
Schlange
ja
war ganz
Gottheiten,
was Wichtiges.
Die mit der Schlange verbunden sind. Und diese Göttin Vadjet, die auch durch eine Kobra dargestellt wird. Also die Schlangen hatten so eine Schutzfunktion und besonders beim König. Das war also kein Zufall, dieses Zeichen, sondern sollte wohl auch ausdrücken, dass jetzt eine größere Macht auf den Plan tritt. Und theoretisch hätte es ja jetzt gar keine der Plagen geben müssen, wenn dieses Zeichen schon gereicht hätte, aber wir wissen schon von vorher, dass Gott diese Plagen schicken wird und dass es nicht so einfach gehen wird, den Pharao zu überzeugen. Da lesen wir jetzt mal ein paar Verse noch zu dieser Frage, die ja hier auch schon anfängt. Das Herz des Pharao wurde oder blieb verstockt in Vers 13. Mhm. Ja, da könnte man jetzt noch, auch in Vers 3 war schon davon die Rede, dass ich, der Herr, ja, will das Herz des Pharao verhärten und Zeichen und Wunder tun. Also da ist es noch problematischer, dass Gott das tut. Oder auch in Vers, was haben wir da noch? Vers 14, der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt, er weigert sich. Vers 22, da blieb das Herz des Pharao verstockt und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Texten. Und zunächst mal die Frage, was ist das eigentlich? Was versteht ihr darunter, dass ein Herz verstockt ist? Was ist das für ein Bild? Können wir das aufschlüsseln?
Für mich ist verstockt sein auf jeden Fall keine Offenheit. Mhm. Das ist was, wo man zumacht und auch hart. Verstocken hat was mit Härte zu tun.
Ja, ja.
Ich würde auch sagen, das Herz sich verschließen könnte man vielleicht auch damit in Verbindung setzen, dass man sich gar nicht mehr öffnet für die Zurechtweisung von Gott.
Mhm. Wie würden wir das modern sagen, ja?
So. Er verhärtet sein
verhärtet
Herz.
Verhärtet oder.
Er ist dickköpfig.
Dickköpfig,
oder stur.
Betoniert.
Ja. Ja. Also, es ist wie interessant, dass es diese drei Formen der Aussage gibt. Nicht? Du hast die eine schon genannt. Mhm. Du hast auch das Passiv schon genannt. Das Herz ward verstockt. Aber ich habe doch den Hinweis: im Kapitel 8 gibt es drei Texte. Das ist Vers 1, Vers 11, Vers 15 und Vers 28. Mhm. Und da wird ständig gesagt, dass der Pharao selbst sein Herz verstockt. Mhm. Nicht? Im 18 wird, in der Mitte wird wieder das Passiv gebraucht. Ja? Mhm. Das Herz ward verstockt. Am Ende heißt es wieder, der Pharao verhärtete sein Herz auch dieses Mal. Auch dieses Mal. Das heißt also, das macht der Pharao. Das ist einfach eine Ausdrucksweise, die wir im Alten Testament haben, das ja vom Ausdruck, von der Sprache schon so weit weg ist von uns, dass man sich ja reinlesen muss in die Art und Weise, wie die sich ausdrücken. Mhm. Und gemeint ist, dass der liebe Gott zulässt und was er zulässt, tut er. Mhm. Das heißt, wenn der Pharao nicht selber sein Herz verstocken will, dann passiert es auch nicht.
Du sprichst schon die Frage an, die ich noch gar nicht gestellt habe, ob das nicht doch irgendwie bedeutet, dass Gott hier dem Pharao gar keine Wahl lässt, ja, weil Gott von vornherein beschlossen hat, so könnte man es ja lesen, dass er das Herz des Pharaos verstockt und der kann dann gar nicht anders, als stur und stolz zu sein. Aber du gibst uns auch schon ein bisschen hier eine Lösung dieses Problems.
Ich weise auf Hiob hin. Wir kennen die Geschichte von Hiob und wir wissen, alle die Unglücke, wo es dann diese Hiobsbotschaften gibt, werden ja vom Teufel verursacht, nicht von Gott. Mhm. Der Teufel bringt die Kinder um und er stiehlt ihm die Ernte und er stiehlt ihm sein Vieh und so weiter. Und dann sagt Gott im zweiten Kapitel von Hiob, du Teufel hast mich bewogen, ihn ohne Ursache zu verderben. Das heißt, was Gott zulässt, das tut er. Das ist eine typisch alttestamentliche Sicht, ganz alttestamentlich. Also nicht mal am Schluss dann so die letzten Propheten ist es nicht mehr so stark, aber ganz alt, was Gott zulässt, das tut er. Und das passiert hier bei den Plagen auch.
Das ist wie bei der Volkszählung von David, der bis jetzt Satan oder Gott war.
Ja.
Und hier ist es auch verwirrend für uns moderne Menschen, die wir gern hätten, dass es immer ganz klar aufgeschlüsselt ist.
Aber Heinz, wie würdest du dann den Vers 3 in Kapitel 7 deuten, ganz am Anfang, bevor überhaupt eine Plage geschieht, wo dann Gott sagt, ich will das Herz des Pharao verhärten?
Also für uns im 21. Jahrhundert würde ich so übersetzen, ich will nichts dagegen tun, dass der Pharao das tut, was in seinem Herzen ist.
Also ich will ihm so freies Geleit lassen, das, was er für richtig hält, auszuführen.
Er ist ein Prophet, er ist ja, Gott kennt ja die Zukunft. Er weiß, was der Pharao tun wird.
Ja.
Und er sagt, von Anfang an sagt er zu Mose, schon im vierten Kapitel sagt er das, ich will das Herz des Pharao verstocken. Mhm. Nicht? Und dann steht aber dazwischen, der Pharao verstockt sein Herz. Mhm. Und dann heißt es, und er verstockt es auch dieses Mal. Mhm. Also wie soll ich das verstehen? Ich muss ja dann alles auf einer Linie sehen. Mhm. Das heißt, verursachend für die Verstockung ist der Pharao selbst. Mhm. Aber es wird dann manchmal so ausgedrückt, nicht? Der Herr nimmt ja die Verstockung des Pharao zum Anlass, immer größere Wunder zu tun. Und Gott kennt die Zukunft und weiß das halt schon von Anfang an.
Mhm. Ja. Interessant ist, dass wenn dann die Plagen kommen, also in der Ankündigung stimmt es, da steht schon, der Herr wird das machen, aber dann Plage 1, 2, 3, 4 und 5 ist es nicht eindeutig vom Herrn ausgehend, sondern entweder passiv oder dass der Pharao sich selbst verhärtet und dann nur in den Plagen 6, 8, 9 und 10, da heißt es dann, der Herr macht's. Also es ist schon von der Reihenfolge her so, dass man das Gefühl hat, der Pharao ist der Ausgangspunkt mit seiner Entscheidung und dann nimmt Gott das zur Kenntnis und dann wird das so ausgedrückt. Ja.
Es wurde ja auch in der Lektion der Römerbriefe erwähnt und dort in Kapitel 1, ich versuche ihn ganz kurz aufzuschlagen, Vers 24.
Darum hat Gott sie dahin gegeben.
Genau, genau. Mhm. Also der Anfang ist, dass...
Lies nochmal.
Genau, darum hat sie Gott, also Römer Kapitel 1, Vers 24, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren und so weiter und so fort. Also dass die, sagen wir mal, dass der Ungehorsam oder...
Vers 26 nochmal, ja, Gott hat sie dahin gegeben in ihre schändlichen Lüste.
Dass Gott sozusagen dann diesen Begierden, diesen Lüsten überlässt, auch wenn er nicht davon begeistert ist, aber dass er sozusagen es dann einfach so sein lässt.
Mhm. Ja, vielleicht kommen wir später nochmal auf dieses Thema der Verstockung zurück. Das ist ja auch ein sehr praktisches, aber jetzt wollen wir mal die Plagen lesen. Und ich verteile jetzt mal Leseaufträge. Und zwar, David, würdest du Kapitel 7, Verse 14 bis 25 lesen?
Ja.
Heinz, Verse 26 bis 29 in Kapitel 7, immer noch 2. Mose. Und Jutta dann Kapitel 8, Verse, nein, Entschuldigung, Heinz immer noch bis 8, Vers 11. Also eigentlich die gesamte zweite Plage und Jutta dann 8, Vers 12 bis 15, das ist dann die dritte Plage. Ja. Also David, dann kannst du mit der ersten Plage loslegen.
2. Mose 7, Vers 14. Mhm, genau. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao, siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deiner Hand, der zur Schlange geworden ist. Und sprich zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Darum spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, sodass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird. Und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über seine Nilarme, über seine Kanäle und über seine Sümpfe und über alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und das währte 7 Tage lang, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte.
Dann kommen wir zur zweiten Plage.
Der Herr sprach zu Mose, geh hinein zu Pharao und sprich zu ihm. So sagt der Herr, lass mein Volk, dass mir's diene. Wo du dich weigerst, siehe, so will ich all dein Gebiet mit Fröschen plagen. dass der Strom soll von Fröschen wimmeln, die sollen heraufkriechen und kommen in dein Haus, in deine Schlafkammer, auf dein Bett, auch in die Häuser deiner Knechte, unter dein Volk, in deine Backöfen und in deine Teige. Und die Frösche sollen auf dich und auf dein Volk und auf alle deine Knechte kriechen. Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron, recke deine Hand aus mit deinem Stab über die Bäche und Ströme und Seen und lass Frösche über Ägyptenland kommen. Und Aaron reckte seine Hand über die Wasser in Ägypten und es kamen Frösche herauf, dass Ägyptenland bedeckt ward. Da taten die Zauberer auch also mit ihren Beschwören und ließen Frösche über Ägyptenland kommen. Da forderte Pharao Mose und Aaron und sprach: Bittet den Herrn für mich, dass er die Frösche von mir und von meinem Volk nehme, so will ich das Volk lassen, dass es dem Herrn opfere. Mose sprach: Habe du die Ehre vor mir und bestimme mir, wann ich für dich, für deine Knechte und für dein Volk bitten soll, dass die Frösche von dir und von deinem Haus vertrieben werden und allein im Strom bleiben. Er sprach: Morgen. Er sprach: Wie du gesagt hast, auf dass du erfahrest, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. So sollen die Frösche von dir, von deinem Haus, von deinen Knechten, von deinem Volk genommen werden und allein im Strom bleiben. Also gingen Mose und Aaron vom Pharao. Mose schrie zu dem Herrn der Frösche halben, wie er Pharao hatte zugesagt. Und der Herr tat, wie Mose gesagt hatte, und die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Feld. Und sie häuften sie zusammen, hier einen Haufen, da einen Haufen, und das Land stank davon. Da aber Pharao sah, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte sie nicht, wie denn der Herr geredet hatte.
Und die dritte Plage?
Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage in den Staub der Erde, dass er zu Stechmücken werde in ganz Ägyptenland. Sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh. Aller Staub der Erde ward zu Mücken in ganz Ägyptenland. Die Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, um Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken waren sowohl an den Menschen als am Vieh. Da sprachen die Zauberer zum Pharao: Das ist Gottes Finger. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte.
Mhm. Warum genau diese Plagen? Gibt es da irgendwelche Symbole oder einen Sinn dahinter, den ihr da vielleicht erkennen könnt?
Also ich glaube, die erste Plage, die ja den Nil betrifft, war, obwohl es nur die erste war, schon ganz besonders schlimm, weil der Nil ja für die Ägypter das Wichtigste war, um erstmal, wie wir es auch gelesen haben, zu trinken, aber auch um Ackerbau zu betreiben. Und ich glaube auch unter einer religiösen Perspektive oder aus einer religiösen Perspektive war der Nil auch da die Quelle des Lebens für die Ägypter und wahrscheinlich auch mit Gottheiten verbunden. Und genau, selbst, also demnach wurde auch hier schon ein krasses Statement gesetzt.
Ja.
Ja, genau.
Ich kann das ja mal so zusammenfassen, dass eigentlich fast jede Plage auf irgendeine Gottheit oder sogar eine Gruppe von Gottheiten abzielt. Ja, hier der Nilgott Hapi und andere.
Ja.
Und die auch der Froschgöttin Heket.
Genau.
Und dann Geb, der Gott des Staubes. Also jede Plage spielt da an auf spezielle Gottheiten. Und das ist auch in 2. Mose 12, Vers 12 heißt es, dass Gott nicht nur die Erstgeburt schlagen will, sondern auch an allen Göttern Ägyptens werde ich Strafgericht vollstrecken. Mhm. Also das ist auch ein Hintergrund dieser Plagen, das religiöse System Ägyptens mal hier in Schande zu bringen, praktisch durch die Plagen.
Und es hat auch einen inneren interessanten Zusammenhang. Da ist zuerst der Nil, da schwimmen die toten Fische, alles stinkt und das 7 Tage lang. Dann ist es mit einem Schlag plötzlich weg. Der Nil fließt wieder und aus dem Wasser, wo vorher die toten Fische drinnen waren, kommen plötzlich viele Frösche. Und dann sterben die Frösche, das Land stinkt schon wieder. Und wenn die Tierleichen rumliegen, nimmt das Ungeziefer zu, aber es nimmt furchtbar viel zu. Mhm. Und da hat es eine innere Logik auch von, was da aufeinander kommt. Und die Ägypter müssen allein hier schon sehr, sehr geplagt gewesen sein. Mhm. Also wenn ich mir das vorstelle, das würde jetzt bei uns passieren, da hast du schon...
Das ist schrecklich. Und dann sagt der Pharao noch morgen bitte erst.
Also, ja, das,
dass er nicht,
das, ja, aber warum sagt er das morgen erst? Ich habe danach gelesen in Patriarchen, Propheten, und da schreibt Ellen White, er hatte die Hoffnung, dass es von selber weggeht. Mhm. Das ist ein interessanter Hintergrund. Ja. Er hat einen gewissen Zeitspielraum gegeben, und da steht direkt, er wollte nicht die Blöße haben, das die dann doch gekommen ist.
Dann zurückgehend. Aber er sagt schon hier irgendwo, ja, ich betet für mich zum Herrn und so weiter. Mhm. Also er ist schon mal unter dem Druck kurz eingeknickt. Ja. Was ich auch interessant finde, dieses Wort, was hier steht, das Hebräische, ist gar nicht so klar, was das ist. Mücken, Moskitos, Zecken oder Läuse. Also irgendetwas ganz Unangenehmes, was man nicht haben will. Alles eine Schrecklichkeit.
Kriechendes, fliegendes Zeug.
Interessant ist noch, habt ihr gemerkt, wie das so mit diesen, was passiert im Laufe dieser Sachplagen und Vorplagen, die wir da gelesen haben, mit den Zauberern?
Mhm. Ja, also darauf wollte ich eh noch zu sprechen kommen. Du hast ja gesagt, Heinz, mit was für einer Heftigkeit es schon losgeht. Und bereits nach der dritten Plage sagen die Zauberer ja schon, das ist der Finger Gottes. Also die interpretieren das ja schon und merken, okay, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Das ist ja nicht nur einfach eine
kleiner Trick,
eine Naturkatastrophe, wie mal in Amerika ein Tornado. Das ist ja was absolut noch nie dagewesenes. Mhm. Das ist ein Ausnahmezustand.
Jetzt sind sie abgehängt.
Genau, und am Anfang konnten sie noch mithalten und dann irgendwann nicht mehr.
Ich gebe zu, dass ich genau diesen Sachverhalt nicht verstehe. Also das
ja, wie es macht,
aber habe ich noch nie verstanden. Ja. Wieso, was machen die, dass die das können? Ich meine, sie haben immerhin drei Sachen nachgemacht.
Mhm. Ja, ja, das stimmt. Aber das ähnliche Frage hatte ich auch. Dachte mir überhaupt, wieso hat das Gott zugelassen, dass das oder wieso war das so? Ich habe ein bisschen nachgelesen, eben in Patriarchen, Propheten, und da steht eigentlich auch, dass die dass das keine echten Schlangen waren angeblich, ja, und das war einfach eine Illusion, also, was sie wahrgenommen haben.
Was ich vorhin gesagt habe, auch im Sinne einer Hypnose.
Ja. Und wir wissen ja, dass die Zauberer nicht Gott anrufen, sondern den Gegenspieler, und der hat auch gewisse Kapazität zu wirken.
Aber aus Staub Tiere machen kann er eben nicht. Ja. Nein. Ist das so diese Grenze, weil Wasser zu Blut machen oder Frösche kommen lassen, die irgendwo sind, ich weiß nicht, ja?
Ja.
Ob das so ein bisschen hier die Trennung der Geister ist. Gehen wir mal ein bisschen weiter zu den nächsten Plagen, und ich verteile wieder. Jutta, du kannst mal in Kapitel 8 die vierte Plage lesen von 16 bis 28, dann David die fünfte Plage von Kapitel 9, Verse 1 bis 7. Mhm. Und Heinz die sechste Plage, 9, Verse 8 bis 12. Jutta, dann die vierte Plage, bitte.
Und der Herr sprach zu Mose, mach dich morgen früh auf und tritt vor den Pharao, wenn er hinaus ans Wasser geht, und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Wenn nicht, siehe, so will ich Stechfliegen kommen lassen über dich, deine Großen, dein Volk und dein Haus, dass die Häuser der Ägypter und das Land, auf dem sie wohnen, voller Stechfliegen werden soll. An dem Lande Gosen aber, wo sich mein Volk aufhält, will ich an dem Tage etwas Besonderes tun, dass dort keine Stechfliegen seien, damit du inne werdest. Dass ich der Herr bin inmitten dieses Landes, und ich will einen Unterschied machen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen schon soll das Zeichen geschehen. Und der Herr tat so, und es kamen viele Stechfliegen in das Haus des Pharao, in die Häuser seiner Großen und über ganz Ägyptenland. Und das Land wurde verheert von den Stechfliegen. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sprach, geht hin, opfert eurem Gott hier im Lande. Mose sprach, das geht nicht. Es geht nicht an, denn was wir dem Herrn, unserem Gott, opfern, ist den Ägyptern ein Greuel. Siehe, wenn wir vor ihren Augen opfern, was ihnen ein Greuel ist, werden sie uns dann nicht steinigen? 3 Tagesreisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, wie er uns gesagt hat. Der Pharao sprach, ich will euch ziehen lassen, dass ihr dem Herrn, eurem Gott, opfert in der Wüste. Nur zieht nicht zu weit und bittet für mich. Mose sprach, siehe, wenn ich jetzt von dir hinausgegangen bin, so will ich den Herrn bitten, dass die Stechfliegen morgen vom Pharao und seinen Großen und seinem Volk weichen. Nur täusche uns nicht abermals, dass du das Volk nicht ziehen lässt, dem Herrn zu opfern. Und Mose ging hinaus vom Pharao und bat den Herrn. Und der Herr tat, wie Mose gesagt hatte, und schaffte die Stechfliegen weg vom Pharao, von seinen Großen und von seinem Volk, so dass nicht eine übrig blieb. Aber der Pharao verhärtete sein Herz auch dieses Mal und ließ das Volk nicht ziehen.
Mhm. Fünfte bitte.
Die fünfte Plage, Viehseuche. Da sprach der Herr zu Mose, geh hinein zum Pharao und sprich zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Denn wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn über dein Vieh auf dem Feld kommen, über Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe mit einer sehr schweren Viehseuche. Und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, so dass von allem, was den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. Und der Herr bestimmte eine Zeit und sprach, morgen wird der Herr dies im Land tun. Und der Herr tat dies am Morgen. Und alles Vieh der Ägypter starb, aber von dem Vieh der Kinder Israels starb kein einziges. Und der Pharao sandte Boten hin, und siehe, von dem Vieh Israels war nicht eines gestorben. Gleichwohl blieb das Herz des Pharao verhärtet, so dass er das Volk nicht ziehen ließ.
Und die sechste Plage?
Da sprach der Herr zu Mose und Aaron, nehmt eure Fäuste voll Ruß aus dem Ofen und Mose sprenge in den Himmel vor Pharao, dass es über ganz Ägyptenland Stäube und böse schwarze Blattern auffahren an den Menschen und am Vieh in ganz Ägyptenland. Und sie nahmen Ruß aus dem Ofen, traten vor Pharao und Mose sprengte in den Himmel. Da fuhren auf böse schwarze Blattern an den Menschen und am Vieh, so dass die Zauberer nicht konnten vor Mose stehen vor den bösen Blattern. Denn es waren an den Zauberern eben solche böse Blattern als an allen Ägyptern. Aber der Herr verstockte das Herz Pharaos, dass er sie nicht hörte, wie denn der Herr zu Mose gesagt hatte.
Das ist nämlich jetzt das erste Mal in den Plagen, dass steht der Herr verstockt sein Herz. Mhm. Ich bin ein bisschen verwirrt hier, denn was genau fordern die Israeliten vom Pharao? Was ist ihre Forderung? Was wollen sie erreichen?
Also sie wollen erreichen, dass er sie in die Wüste ziehen lässt, 3 Tage reisen, damit sie dem Herrn opfern, sozusagen einen Gottesdienst halten, ein Fest halten. Mhm. Natürlich ist klar, dass sie nicht zurückkommen. Und der Pharao weiß auch, dass sie nicht zurückkommen. Und deshalb ist er ja so, ich meine, er verliert ein Sklavenvolk. Und wenn wir dann später die Volkszählung im Pentateuch haben, wissen wir, wie viele das waren. Das waren erstaunlich viele.
Mehr als die Ägypter selber.
Ja, sagt er am Anfang nicht. Zumindest als im Delta an Ägyptern vorhanden waren, nicht? Und das hat ihm nicht gepasst. Und ich glaube, dass es darum ging, dass er einen Anspruch auf dieses Volk hatte als Sklavenvolk und dass Gott sagt, nein, das ist mein Volk, das nehme ich jetzt mit. Und daran schieden sich die Geister.
Es ist halt interessant, dass immer nur steht, sie wollen da ein Fest feiern oder eben opfern. Und es wird nie gesagt, wir wollen ins Land Kanaan ziehen. Mhm. Das ist ihnen vielleicht selber noch gar nicht so ganz klar, wie es dann weitergeht. Ja, sie werden, also erstmal ist nur der Horizont, wir kommen hier irgendwie weg.
Raus,
und
hier raus.
Dienen dann Gott. Aber es ist noch gar nicht ausgesprochen wirklich hier, was dann passiert. Ja. Das finde ich interessant. Ja. Und, aber du denkst eben, das ist hier schon impliziert und ist ihm dann auch klar. Ja. Seht ihr hier auch wieder eine Steigerung, was die Wahrsagepriester betrifft? Ist euch das aufgefallen?
Ja, sie sind körperlich plötzlich selbst betroffen. Sie sind körperlich selbst betroffen. Und das ist jetzt das zweite Mal, wenn ich richtig mitgezählt habe, dass sie auf den Pharao einreden und sagen, er soll es sein lassen. Denn es heißt ja hier, der Herr verstockte das Herz Pharaos, dass er sie nicht hörte.
Haben sie was gesagt?
Die haben offensichtlich auf ihn eingeredet, er soll endlich Ruhe geben. Und er hat nicht auf seine eigenen Zauberer gehört.
Und sie können gar nicht mehr selber kommen. Ja. Am Anfang haben sie noch die ersten drei Plagen mitmachen können. Mhm. Beziehungsweise die dritte können sie nicht mehr machen. Und ab der dritten sind sie abgehängt und bei der sechsten Plage sind sie selber so betroffen, dass sie nicht mal mehr aufstehen können. Ja, ja. Das ist also eine Steigerung an Dramatik hier.
Aber der Pharao, der muss ja auch von diesen Geschwüren betroffen gewesen sein, oder?
Ja.
Also wenn, ich gehe mal davon aus, dass die Zauberer von den Pharao treten, weil sie ja selbst so krass darunter leiden. Mhm. Aber der Pharao, dem scheint es ja irgendwie nichts auszumachen.
Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Die Unterscheidung in Kapitel 8, Vers 18. Wird ja gesagt, am Land Goshen oder Gosen, wo mein Volk aufhält, will ich das nicht machen, keine Stechfliegen. Und auch in Kapitel 9, Vers 4, der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem der Ägypter. Bedeutet das aber auch, dass er bei den ersten drei Plagen alle getroffen hat,
ja,
oder?
Das
also da die Israeliten schon auch mitgetroffen war. Warum erst diese Unterscheidung ab der vierten Plage? Dass da so ein Unterschied ist. Das wird bei späteren Plagen auch noch der Fall sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so sehen soll. Mhm. Weil nur weil es nicht extra gesagt wird, heißt es nicht, dass es anders war. Das ist ein Argument aus dem Schweigen heraus, dass überhaupt, das ist ja so induktionsbehaftet. Das ist überhaupt nicht zwingend, diese Vorstellung.
Nicht zwingend, okay.
Überhaupt nicht zwingend. Mhm. Also ich würde sagen, hier wird tatsächlich festgehalten, es wird ein Unterschied jetzt sein und auf den wird er auch hingewiesen. Es kann ja sein, dass der, das kann man auch so interpretieren.
Dass der Unterschied schon bestanden
hat. Der schon bestanden hat, aber die haben gar keine Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, weil sie so beschäftigt waren. Diese Plagen haben ja alles lahmgelegt. Und jetzt fordert Gott ihn auf und sagt, geh du mal rüber und schau, wie es den Israeliten geht. Dann wirst du sehen, das ist anders. Mhm. Und sie hat ja auch mit dem Ungeziefer hat er ja auch keine Zeit. Und mit der Viehpest haben sie ja auch keine Zeit. Mhm. Aber Gott stüpelt sie hin und sagt, geht's mal hin und schaut's mal, wie es bei den anderen ist im Land Gosen.
Und vielleicht hätte er dann erst ein viel klares Bewusstsein gehabt, dass er es wirklich mit dem Gott der Israeliten zu tun hat.
Genau.
Und nicht einfach nur mit der Laune von Mose selbst.
Ja, genau.
Ja.
Ein Gedanke hatte ich noch so für mich selber. Weiß nicht, ob das richtig ist, aber es gab ja auch Israeliten, die schon sehr, sagen wir mal, verägyptisiert waren. Also die sich so angepasst haben und so vieles übernommen haben, dass das auch für sie nicht so die Realität mehr war, dass es einen israelischen Gott gab. Und mit den ersten, einfach sie selber, bei all den Dingen, sind ja auch genau wie die Ägypter im Prinzip therapiert worden oder daraufhin hingeschubst worden.
Ich schließe jetzt auch nicht aus, dass sie zum Beispiel auch das mit dem Blut hatten, um einfach mal selber auch aufzuwachen. Oder so. Also ausschließen tue ich es nicht, aber so. Heinz hat natürlich recht, dass wir es einfach nicht genau wissen, weil es nicht gesagt
wird. Und dann dieses Krasse eben, wo sie selber als Volk dann doch bewahrt werden, finde ich, sind gerade die, die jetzt so einfach so lax geworden sind und mitgegangen, Mitläufer waren, vielleicht auch mehr aufgewacht. Ich weiß es nicht.
Na, so, wir haben noch drei Plagen vor uns. Ich muss jetzt mal...
Ja, bitte, ja.
Lesen wir die mal.
Ja.
Ich lese mal die siebte, ja. Es ist in Kapitel 9, Abvers 13. Da sprach der Herr zu Mose, mach dich früh am Morgen auf, tritt vor den Pharao und sag zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn diesmal will ich all meine Plagen in dein Herz, unter deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, sodass du von der Erde ausgetilgt worden wärst. Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Doch du verhältst dich noch immer hochmütig gegen mein Volk, dass du sie nicht ziehen lässt. Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel regnen lassen, wie es in Ägypten noch keinen gegeben hat, vom Tag seiner Gründung an bis jetzt. Und nun sende hin und bring dein Vieh in Sicherheit und alles, was du auf dem Feld hast, alle Menschen und Tiere, die sich auf dem Feld befinden und nicht ins Haus gebracht werden, auf die wird der Hagel fallen und sie werden sterben. Wer nun unter den Dienern des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Wer aber das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahm, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus, Dann wird im ganzen Land Ägypten Hagel fallen auf die Menschen und auf die Tiere und auf alles Gewächs des Feldes im Land Ägypten. Da streckte Mose seinen Stab gegen den Himmel aus und der Herr sandte Donner und Hagel und Feuer fuhr zur Erde nieder. So ließ der Herr Hagel auf das Land Ägypten regnen. Und mit dem Hagel kam Feuer, das mitten im Hagel hin und her zuckte. Und der Hagel war sehr schwer, wie es im ganzen Land Ägypten noch keinen gegeben hat, seitdem dieses Land eine Nation geworden ist. Und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch alles Gewächs des Feldes zerschlug der Hagel und alle Bäume des Feldes zerbrach er. Nur im Land Goschen, wo die Söhne Israel waren, fiel kein Hagel. Da sandte der Pharao hin, ließ Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, diesmal habe ich gesündigt. Der Herr ist der Gerechte, ich aber und mein Volk sind die Schuldigen. Betet zum Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und mit dem Hagel. Dann will ich euch ziehen lassen und ihr braucht nicht länger zu bleiben. Da sagte Mose zu ihm, sobald ich zur Stadt hinausgehe, will ich meine Hände zum Himmel, zum Herrn ausbreiten. Und der Donner wird aufhören und der Hagel wird nicht mehr fallen, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Du aber und deine Hofbeamten, das habe ich erkannt, dass ihr euch immer noch nicht vor Gott, dem Herrn, fürchtet. Der Flachs und die Gerste zwar waren zerschlagen, denn die Gerste stand in Ähren und der Flachs in Blüte. Aber der Weizen und das Korn waren nicht zerschlagen, weil sie später reif werden. So ging nun Mose vom Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände zum Herrn aus. Da hörte der Donner und der Hagel auf. Und der Regen ergoss sich nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner aufgehört hatten, da sündigte er weiter und verstockte sein Herz, er und seine Hofbeamten. So blieb das Herz des Pharao verstockt. Und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Jutta, kannst du da bei der Kapitel 10 weitermachen?
Die achte Plage, Heuschrecken. Da sprach der Herr zu Mose, geh hin zum Pharao, denn ich habe sein und seiner großen Herz verhärtet, auf dass ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und auf dass du verkündigest vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. So gingen Mose und Aaron hin zum Pharao und sprachen zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Weigerst du dich aber, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen über dein Gebiet, dass sie das Land so bedecken, dass man von ihm nichts mehr sehen kann, und sie sollen fressen, was euch noch übrig und verschont geblieben ist von dem Hagel, und sollen alle Bäume kahl fressen, die wieder sprossen auf dem Felde, und sie sollen füllen deine Häuser und die Häuser deiner Großen und aller Ägypter, wie es nicht gesehen haben deine Väter und deiner Väter Väter, seit sie auf Erden waren, bis auf diesen Tag. Und er wandte sich und ging vom Pharao hinaus. Da sprachen die Großen des Pharao zu ihm, wie lange soll dieser Mann uns Verderben bringen? Lass die Leute ziehen, dass sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Willst du erst erfahren, dass Ägypten untergegangen ist? Da wurden Mose und Aaron wieder vor den Pharao gebracht. Der sprach zu ihnen, geht hin und dient dem Herrn, eurem Gott. Wer von euch soll aber hinziehen? Mose sprach, wir wollen ziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern, denn wir haben ein Fest des Herrn. Er sprach zu ihnen, o ja, der Herr sei mit euch, so gewiss ich euch und eure Kinder ziehen lasse. Ihr seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. Nein, nur ihr Männer zieht hin und dient dem Herrn, denn das ist es doch, was ihr begehrt habt. Und man stieß sie hinaus vom Pharao. Da sprach der Herr zu Mose, recke deine Hand über Ägyptenland, dass Heuschrecken aufs Ägyptenland kommen und alles auffressen, was im Lande wächst, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. Mose streckte seinen Stab über Ägyptenland und der Herr trieb einen Ostwind ins Land den ganzen Tag und die ganze Nacht und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken herbei. Und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder überall in Ägypten, so viele, wie nie zuvor gewesen sind, noch hinfort sein werden. Denn sie bedeckten den Erdboden so dicht, dass er ganz dunkel wurde, und sie fraßen alles, was im Lande wuchs, und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übrig gelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und auf dem Felde in ganz Ägyptenland. Da ließ der Pharao eilends Mose und Aaron rufen und sprach: Ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch. Vergebt mir meine Sünde nur noch dieses Mal und bittet den Herrn, euren Gott, dass er doch diesen Tod von mir wegnehme. Und Mose ging hinaus vom Pharao und betete zum Herrn. Da wendete der Herr den Wind, so dass er sehr stark aus Westen kam. Der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfsmeer, dass nicht eine übrig blieb in ganz Ägypten. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er die Kinder Israels nicht ziehen ließ.
David, kannst du noch die 9. Plage lesen, unsere letzte für heute?
Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten 3 Tage lang, so dass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Da ließ der Pharao Mose rufen und sprach: Geht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben. Lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Mose sprach: Du musst auch Schlachtopfer und Brandopfer in unsere Hände geben, dass wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen können. Aber auch unser eigenes Vieh soll mit uns gehen, und nicht eine Klaue darf zurückbleiben, denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Auch wissen wir nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, so dass er sie nicht ziehen lassen wollte. Und der Pharao sprach zu ihm: Geh hinweg von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Und Mose antwortete: Du hast recht geredet. Ich werde dein Angesicht nicht mehr wiedersehen.
Mhm. Schon ein unheilvolles Ende. Mhm. Wir wissen dann ja, dass noch eine Plage kommt. Aber wir bleiben heute bis hier. Und ja, mir ist auch aufgefallen, dass es auch Momente gab, wo sich die Diener des Pharao und andere entscheiden konnten. Mhm. Ja, wo sie also auch eine Möglichkeit hatten, ihr Vieh zum Beispiel in die Häuser fliehen zu lassen oder irgendwo darauf zu hören. Und sie reden dann letztlich auf den Pharao ein. Und später erfahren wir auch in Kapitel 12, dass viele Ägypter sich den Israeliten anschließen und sogar sich ja mit ihnen ausziehen.
Weil Israel ist, Ägypten an der Stelle ist ja zerstört. Mhm. Also wenn du siehst, ja, was da alles für Zerstörung kommt und am Ende wird noch alles weggefressen. Mhm. Die brauchen ja ein Jahr, bis sich da wieder was rührt oder ein halbes Jahr.
Wie gesagt, Weizen und Korn kann noch reif werden, aber das andere ist weg. Ja, also einfach nur, um das vielleicht gerade zu rücken, dass Gott hier nicht die Menschen zwingt, sondern trotzdem auch noch Entscheidungsmöglichkeiten waren. Worauf ich aber in meiner letzten Frage hinaus möchte: Der Pharao hat ja immer wieder mal Momente der Einsicht und Reue, wo er sagt, ihr seid die Gerechten, ich habe gesündigt, jetzt verstehe ich's und so weiter. Aber sie sind nicht nachhaltig.
Ich was wollte kann, gerade ja, fragen, also hat sie?
Vielleicht, ja, es ist die Frage, man kann nicht hineinblicken. Was kann uns helfen, nicht verstockt zu sein einerseits und andererseits auch, wenn wir Momente der Einsicht haben, dass die auch nachhaltig in unserem Leben sind? Was braucht es, damit ein Moment der Einsicht dann auch wirklich bestehen bleibt?
Also ich glaube, dass das Problem des Pharaos nicht die Plage war. Denn die Plage, die konnte sehr schnell beseitigt werden. Und Gott hat ja auch gesagt, ich könnte dich mit einem Schlag vernichten oder bestrafen. Mhm. Aber das Problem war seine Haltung. Und ich glaube, das musste ihm klar werden. Er dachte, ja, wenn die Plagen abgewendet werden, dann ist wieder alles okay. Er hat nicht verstanden, worum es dem Volk, worum es Gott, worum es Mose eigentlich geht. Also ich würde sagen, dass der Pharao hier äußerliche Umstände höher bewertet hat als seine eigentliche Sturheit und seinen eigentlichen Zustand.
Es hat sich innerlich nichts getan, es war nur eine extrinsische Geschichte.
Mhm. Ja. Ich denke, es geht um die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Der Pharao hat zwar dem Druck nachgegeben, aber wenn der Druck wieder nachlässt, ist seine Grundeinstellung wieder hervorgekommen. Genau. Du kannst ihn drücken, dann gibt er nach. Wenn du aber sagst, so, jetzt entscheide dich wieder, dann kommt die alte Einstellung. Und die alte Einstellung ist ja am Anfang der Geschichte, wir haben den Text heute nicht gehabt, aber der war ja schon vorher. Mhm. Wer ist Jahwe, dass ich auf ihn hören sollte? Mhm. Das ist seine Grundeinstellung und das hat er nie abgelegt. Mhm. Und das ist der Grund, warum das hier nicht funktioniert. Und bei den anderen, die dann zum Beispiel, wie du gesagt hast, mitgezogen sind, war das nicht so. Die haben einfach das gesehen und gesagt, das ist ein Gott, der ist mächtiger als alles, was Ägypten zu bieten hat. Wir fürchten lieber ihn. Mhm. Wobei auch da die Frage dann bleibt, wenn du siehst, wie die Geschichten weitergehen, wie ernsthaft dieses Bekenntnis dann der Ägypter war, die da mitgezogen sind.
Oder der Israeliten, die am Sinai sagen, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun,
genau.
So ist der Mensch eben. Ne?
Aber mal auf deine Frage nochmal zu kommen. Ich denke, es war keine echte Reue bei ihm, auf keinen Fall. Es hat ihm einfach leid getan, was er vielleicht verloren hat oder wie man leidet oder das alles, was es mit sich bringt, aber es war keine echte Reue, also nicht echtes, oh, ich bin sündig geworden und so weiter. Das, was der Heinz gesagt hat, dann kommt die eigentliche Einstellung wieder hoch. Und wenn aber man mal erkannt hat, das wirklich erkannt hat, oder du hast gesagt, wie kann ich an Erkenntnis festhalten, dass ich sie nicht loslasse, dass es mir nicht wegrutscht. Für mich hat das auch was mit Demut zu tun. Mhm. Der Demut, es gibt da jemanden, der hat mir was zu sagen und der existiert und der kann handeln in meinem Leben. Und daran möchte ich festhalten. Und das ist letztlich eine Entscheidungssache, die ins Herz rutschen muss.
Wir sind jetzt keine Pharaonen, die denken, sie sind selber Götter, so wie das damals war. Aber wir haben auch oft unseren Stolz. Und die Frage, die ich vielleicht unseren Zuhörern und Zuschauern auch mitgeben möchte, ist, wo stehe ich in der Gefahr, nicht offen und ansprechbar zu sein für Gottes Wort oder einen Eindruck, den Gottes Wort auf mich gemacht hat, einfach wieder zu verlieren. Und wenn ihr uns da was in die Kommentare schreiben wollt, dann freuen wir uns auch, das zu lesen. Jutta, möchtest du noch mit uns ein Gebet sprechen?
Vater im Himmel, großer Gott, es ist einfach so mächtig, dieses zu lesen, wie der Pharao war und wie das in Ägypten war und wie du gekämpft hast um dein Volk. Und es berührt mich sehr zu sehen und es macht mich auch betroffen zu sehen, wenn ein Mensch sein Herz verstockt. Und es ist meine Bitte, dass du uns hilfst, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, wenn du uns ansprichst. Durch irgendetwas, durch, ja, wie auch immer. Es ist mein Wunsch, Herr Jesus, dass du einem jeden von uns nachgehst, den Zuhörern, den Zusehern, uns, die wir hier am Tisch sitzen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist nachgehst und immer wieder berührst, um dich zu erkennen, Herr Jesus, und dir die Ehre zu geben. Ja, auch mit unserer Entscheidung. Und so, das bitte ich dir alles in deinem teuren Namen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.